Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Die Russen waren's. So tönt es aus US-amerikanischen Geheimdienstkreisen, wenn es um die Cyberangriffe im US-Wahlkampf geht. Die russische Regierung hingegen wird nicht müde zu dementieren. Es steht Aussage gegen Aussage.
Und wir wollen heute bei Breitband klären, inwieweit es technisch tatsächlich möglich ist, einen Angreifer so genau zu identifizieren. Dabei interessiert uns außerdem, ob der neue Kalte Krieg auch in der internationalen Hackerszene zu spüren ist.
Und dazu begrüßen Sie recht herzlich Theresa Sickert und Christian Konradi.
Außerdem werden wir noch klären, wie seriös die Geschäftsmodelle neuer Kryptowährungen wie OneCoin, Jiracoin oder SwissCoin sind.
Und wir begeben uns in die Welt der Computerspiele mit der Frage, warum sind Spieler manchmal gnadenlose Metzler und dann wieder barmherzige Samariter und das in einer Person. All das in dieser Stunde Breitband.
Los geht's wie immer mit der Musik vom Schweizer DJ C. Rue, der gerne alles zusammenmixt, was ihm auch unter die Finger kommt. Hauptsache tanzbar. Wir hören seine aktuelle Single Way to Freedom.
Band Topic.
Der Kalte Krieg scheint zurück. Die amerikanische Regierung bezichtigt vom Kreml gelenkte Hackergruppen, die US-Wahl mit Cyberangriffen manipuliert zu haben. In den letzten Tagen seines Amtes hat Präsident Obama noch russische Diplomaten ausweisen lassen. Die Begründung? Es handelt sich bei ihnen um Geheimdienstagenten.
Aber wie gut lässt sich eigentlich nach heutigem Stand der Technik feststellen, aus welchem Land ein Cyberangriff gestartet wurde? Oder ob private Hackergruppen oder eine Regierung dahinter steckt? Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Technikjournalisten Peter Welchering gesprochen.
Und was man mittlerweile weiß, die Reden von Hillary Clinton, die im Wahlkampf gegen sie verwendet wurden, wurden von Servern der Demokratischen Partei entwendet.
Und ich wollte von Peter Welchering wissen, wie man Angreifer in einem solchen Fall überhaupt ausfindig machen kann.
Naja, also der Goldstandard sozusagen ist immer das Zurückverfolgen der Internetprotokolladressen, der IP-Adressen. Das funktioniert relativ einfach. Man schaut sich an, in welchen Datenpäckchen welche Internetprotokolladressen hinterlegt sind. Denn wenn ich beispielsweise eine Mail mit Schadsoftware bekomme, dann ist ja auch in dieser Mail hinterlegt, von welcher Internetprotokolladresse diese Mail stammt. Oder wenn jemand beispielsweise eine andere Verbindung aufgebaut hat, um in meinen Rechner einzudringen, kann ich eben auch über diese Datenpäckchen, die auf meinen Rechner gekommen sind, die Internetprotokolladresse ermitteln, die dahinter steckt. Das Problem ist dabei, ich bekomme damit eben nur raus, welches der letzte Rechner war, von dem solch ein Angriff ausging. Das muss nicht der sozusagen Rechner sein, der wirklich ursprünglich dafür verantwortlich ist. Und ich weiß vor allen Dingen eben auch nicht, dass tatsächlich eine konkrete Person das gemacht hat.
Genau, das heißt also, der Rechner könnte ja auch zur Tarnung benutzt worden sein. Man weiß halt tatsächlich gar nicht, ob auch oder was für eine Person direkt konkret dahinter steckt. Wie kann man als Forensiker das denn überhaupt ermitteln?
Ja, dafür brauchen die Forensiker dann zumindest so ein paar Stücke der Schadsoftware. Die kann man dann im Arbeitsspeicher in einer Regel sicherstellen. Und da wird eine Methode angewendet, die nennt sich Stilometrie. Da geht man davon aus, dass Computerprogramme und eben auch Schadprogramme, Schadsoftware, Viren sind ja auch noch Computerprogramme, dass die ähnlich aufgebaut sind wie Texte oder Kompositionen. Also wenn man programmieren lernt, dann lernt man quasi eine neue Sprache. Und jeder Programmierer entwickelt dann eben auch seinen eigenen Stil. Und da haben unterschiedliche Nachrichtendienste, alle voran eben die National Security Agency, eine Datenbank hinterlegt mit verschiedenen Stilproben. Das heißt, wenn ich nun tatsächlich ein konkretes Stück Schadsoftware habe, dann kann ich dieses Stück in diese Datenbank eingeben. Da läuft dann quasi eine Mustererkennung darüber. Und dann sucht in dieser Datenbank eben das Programm danach, sind uns ähnliche Schadprogramme schon mal aufgefallen? Ist der Stil bekannt, nachdem er programmiert wurde? Und wenn dann der Stil auf einen bestimmten Programmierer hindeutet, dann wird der sozusagen rausgespuckt. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, sowas zu tun. In anderen Fällen wird beispielsweise einfach die Seriennummer des Prozessors ermittelt. Und da gibt es dann die Nachfrage, wenn die ermittelt wurde, etwa an den Hersteller. Es gibt ja nicht so furchtbar viele Prozessorenhersteller. Wann habt ihr denn den Prozessor mit dieser Seriennummer hergestellt? An wen ging das? Welcher Computerbauer hat das eingesetzt? Über welche Handelskanäle ist dann letztlich auch der PC oder Laptop oder das Smartphone an welchen Endanwender gekommen? Und dann kann man eben herausbekommen, tatsächlich welche Person hinter diesem Rechner steckt. Und eine weitere Methode, die auch sehr häufig angewendet wird, das ist dann die, dass man so eine Art Fingerabdruck des Rechners nimmt. Das heißt, man schaut sich da an, welche Software wurde denn in welchen Versionen zu welchem Zeitpunkt installiert. Und da kann man tatsächlich dann einen einzelnen Rechner identifizieren. Den gibt es so nirgendwo auf der Welt, dass exakt dieselben Softwareversionen zu denselben unterschiedlichen Zeiten installiert wurden wie auf einem ganz bestimmten Rechner. Und dann kann man natürlich anhand der Seriennummern der Software hingehen und bei den Softwareherstellern fragen, wer hat denn bei euch die und die Seriennummer der Software und diese Softwareversion gekauft und kann dann auch so auf diese Weise ermitteln, welche Person steckt denn hinter einem Cyberangriff.
Computer kann man natürlich auch gebraucht kaufen und damit so ein bisschen dieser Rückverfolgung vielleicht entgegenwirken. Das heißt, es gibt also immer Zweifel bei der Identifikation, die bleiben schon immer, oder?
Es bleiben immer ein paar Zweifel, aber es ist dann eine Frage des Aufwandes, wie viele Zweifel ich ausräumen kann. Also auch wenn ein Rechner beispielsweise weiterverkauft wird, dann kann ich ja zumindest den letzten Käufer auf der offiziellen Liste ermitteln. Und wenn dann etwa eine amerikanische Bundespolizei oder eine andere Ermittlungsbehörde den vorlädt, dann wird der, ehe er verantwortlich gemacht wird für solch einen Hackerangriff, natürlich dann auch schon sagen, an wen er beispielsweise solch einen Rechner weiterverkauft hat. Also auf die Weise konnte man etwa auch einige Hacking-Attacken des IS aufklären. Da sind dann auch Computer über solche etwas verschlungenen Wege weiterverkauft worden. Aber selbst diese verschlungenen Wege ließen sich aufklären. Das ist nur eine Frage der Zeit, des Aufwandes und letztlich auch der Kosten.
Nun haben in der vergangenen Woche die amerikanische Bundespolizei, FBI, der Auslandsgeheimdienst CIA und auch der technische Nachrichtendienst NSA einen gemeinsamen Bericht vorgelegt und auch dem künftigen Präsidenten Donald Trump im persönlichen Gespräch erläutert. Seitdem ist jetzt überall zu lesen und zu hören, der russische Präsident Putin habe Hacker und Trolle beauftragt, um eben zu verhindern, dass Hillary Clinton US-Präsidentin werde. Peter Wächering, Sie haben diesen deklassifizierten Geheimdienstbericht gelesen. Viele Medien sprechen ja von einer hohen Glaubwürdigkeit des Berichts. Welche Beweise oder Indizien haben die amerikanischen Geheimdienste denn vorgelegt?
Also die haben weder Indizien vorgelegt, die wirklich schlüssig sind, noch Beweise. Es gibt zwei unterschiedliche Berichte. Es gibt beispielsweise in dem Bericht, der am Freitag vor einer Woche vorgelegt wurde, einen Verweis auf einen Bericht der amerikanischen Bundespolizei, FBI und des Heimatschutzministeriums vom 29. Dezember 2016. In dem Bericht sind dann tatsächlich zwei sogenannte Beweisdateien mit reingelegt worden. Und da sind da 1000 Internetprotokolladressen rückverfolgt worden und einige von diesen Internetprotokolladressen, die konnten dann auch auf Rechner zurückverfolgt werden, die in früheren Zeiten von einer Hackergruppe namens APT28 benutzt wurden. Und weil die unter anderem auch schon mal Auftragshacks für russische Behörden vorgenommen haben, die haben aber genauso gut für den IS oder fürs Pentagon gearbeitet, hat man dann gesagt, okay, wenn APT28 das war, dann müssen es ja die Russen gewesen sein. Aber dieser Schluss liegt überhaupt nicht nahe. Da gibt es auch überhaupt keine Beweise. Es gibt lediglich einige Indizien, die auf genau diese Hackergruppe APT28 hinweisen.
1000 IP-Adressen, das IP-Adressen zurückzuverfolgen, ist ja nun nur eine Möglichkeit, um den möglichen Urheber eines Angriffs zu finden. Was gibt es denn noch für Indizien?
Die US-Dienste, die haben drei Angriffsarten untersucht, die sie durch genaues Auslesen der Speicheradressen bei den Servern, die betroffen waren, also die gehackt wurden, bei den Opferservern, wenn man so will, herausbekommen haben. Aber diese drei Angriffsarten, die gehören sozusagen zum Standardrepertoire eines jeden Hackers. Interessant ist dabei ein Angriff, der nennt sich SQL Injection. Der läuft so, wenn ich irgendwo auf eine Webseite will, wird häufig ein Eingangsbild aufgebaut. Ich muss mich dann identifizieren mit meinem Benutzernamen und einem Passwort. Und wenn ich nun ganz geschickt Schadcode hier einstreue in diese beiden Felder, dann kann ich mit der Standardbefehlssprache dieser Suchsprache SQL tatsächlich auch auf den Rechner kommen und diesen Rechner dann übernehmen. Und die APT28-Gruppe, die Server der Demokratischen Partei in den USA gehackt hat, die sind genau mit einer solchen SQL-Injection, also mit einer solchen Standard-Datenbank-Abfragesprache in diese Server hineingekommen und haben sich dort weiterhin umgeschaut. Nun hätte ich mir gerne gewünscht, dass es da noch weitere Einzelheiten gibt, wie die denn dann, nachdem sie eingedrungen sind in die Server, sich die Arbeitsspeicher angeguckt haben, wie sie die analysiert haben, um sich da weiter in diesem System zu informieren und das dann eben tatsächlich ausspähen zu können. Aber dazu schweigen FBI und Heimatschutzministerium. Das aber wäre wichtig gewesen, damit man sozusagen von der Verfahrensweise des Angriffs her schließen kann, welche Gruppe steckt denn dahinter? Gibt es sozusagen einen Modus Operandi. Also so ähnlich wie bei anderen Straftaten auch, da gibt es ja immer eine bestimmte Vorgehensweise und die kann verglichen werden.
Aber das kann ja auch wiederum nur ein Ansatzpunkt sein, um weitere Ermittlungen aufzunehmen. Wie geht denn die Politik derzeit grundsätzlich damit um, dass Angreifer gar nicht zweifelsfrei identifiziert werden können?
Fahrlässig. Also immer wieder begegnen mir wirklich halb begonnene Ermittlungen, die dann abgebrochen werden. Forensiker, die nachdem sie ihren Job gerade mal zu einem Viertel oder zu einem Drittel gemacht haben, gesagt bekommen, nee, reicht uns schon, jetzt können wir sagen, die Nordkoreaner, die Russen, die Chinesen waren das. Und die Politik feiert das dann als Ermittlungserfolg. Das kann damit zu tun haben, dass das technische Wissen dort nicht einfach vorhanden ist. Das kann aber auch tatsächlich einfach Teil einer politischen Kommunikationsstrategie sein.
Technikjournalist Peter Wächering über forensische Methoden, mit denen man Cyberangriffe analysieren kann, die aber, wie wir gerade gehört haben, nicht immer ein eindeutiges Ergebnis liefern.
Ja, aber die Amerikaner scheinen sich trotzdem sicher zu sein. Die russische Regierung steckt hinter Hackerangriffen im Zusammenhang mit dem US-Wahlkampf. Dass es daran aber berechtigte Zweifel gibt, sagt auch Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
Sie kritisiert die vorgelegten Beweise als, Zitat, mickrig. Das hat sie in einem Artikel für die Frankfurter Allgemeine Zeitung geschrieben.
Und ich habe mit ihr über einen möglichen Kalten Krieg auch innerhalb der Hackerszene und über die Hackerethik in Ost und West gesprochen und zuerst nachgehakt, warum genau sie die Geheimdienste der USA in ihrem Vorgehen kritisiert.
Na, die Diskussion um diese angebliche Wahlmanipulation geht ja schon einige Wochen. Und die Forderung danach, dass die Geheimdienste belegen, was sie behaupten, ist ja damit auch schon mehrere Wochen alt. Und man hatte erwartet, dass man Stichhaltiges präsentiert kriegt. Aber das hat man nicht. Ich glaube, da ist ein politisches Spielfeld, was sehr gefährlich ist.
Wenn wir also mal Ihre Bewertung dieser angeblichen Beweise zugrunde legen, halten Sie dann die Reaktion der US-Regierung für übertrieben? Also auch gerade im Hinblick dahin, dass Sie sogar gedroht haben, also man würde einen möglichen Gegenschlag auch planen?
Der Gegenschlag ist ja bereits im November mit einer ziemlich großen Serie von mehreren Artikeln bei NBC News veröffentlicht worden, dass man also sagt, mit Bezug auf Geheimdienstkreise und mit Bezug auf Papieren, die die Journalisten eingesehen hätten, dass im Kreml, aber auch bei russischen Energieversorgern, Telekommunikationsanbietern bereits digitale Waffen rumlägen, die man nur aktivieren bräuchte. Das ist eine klare Drohung auch. Und aus meiner Sicht ist damit natürlich wieder dieser Wettrüsten-Aspekt im Spiel. Wenn man aber nicht wirklich gute Belege dafür hat, wer einen digitalen Angriff überhaupt ausgeführt hat, dann ist es natürlich auch schwierig, den Gegenangriff zu begründen. Und da sind wir bei der deutschen Debatte, denn auch unser Inlandsgeheimdienstchef fordert plötzlich, dass man zum Gegenschlag zum digitalen ausholen wollte, obwohl er noch nicht mal weiß, ob es zu irgendwelchen Manipulationen kommen wird. Er spricht sich ja zu sagen, dafür das Wahlkampf ja schon mal die Rechte zu, zum Gegenschlag ausholen zu können. Und meine Angst ist, dass diese ganzen Diskussionen dominiert werden von diesem Gemunkel der Geheimdienste, die nie wirklich Belege vorlegen müssen, die einfach immer nur behaupten. Und ich halte diese Entwicklung für gefährlich.
Es scheint ja auch so, Sie haben es auch eben schon angesprochen, als fiele man gerade zurück in so eine Zeit des Kalten Krieges, wo einfach Informationen mit Gegeninformationen ständig gegenübergestellt werden, durch beide Seiten. Das Ganze findet jetzt nun eben vermehrt im digitalen Raum statt, auch mit Social Bots und Fake News Seiten zum Teil. Die müssen natürlich aber auch erstmal gebaut oder programmiert werden. Was meinen Sie, wer macht das? Sind das kleine Auftragnehmer oder sind das dann eben doch groß angelegte Regierungsprogramme?
Also ich glaube nicht, dass man ausschließen kann, dass die russische Regierung oder von ihnen beauftragte Menschen solche Manipulationen versuchen vorzunehmen. Ich halte das für sehr wahrscheinlich sogar. Genauso wie die USA in vielen Fällen in der Vergangenheit versucht hat, Wahlen in anderen Ländern zu beeinflussen. Die Mittel wären halt anders. Sie sind heute digital. Die Frage ist, wollen wir wieder in so eine Welt? Denn auch hier, wie das im Kalten Krieg war, ist natürlich die Bedrohung, die die Menschen auch ängstlich machen, die damals von Atomwaffen ausging und heute von digitalen Waffen ausging, vor allen Dingen gegen die Zivilbevölkerung gerichtet. Also wir sind hier wieder wie im Kalten Krieg bei einer Bedrohung gegen eine von der Technik abhängige Bevölkerung. Ja, also diese Form des neuen Wettrüstens im Digitalen ist für uns alle gefährlich. Und eine zweite Sache ist natürlich, wo holen Sie denn Ihre digitalen Waffen her? Wer entwickelt die und was bezahlen Sie da eigentlich für Leute? Denn das ist ja zum großen Teil ein Schwarzmarkt oder ein grauer Markt. Und den sollten wir mal langsam loswerden, anstatt ihn noch mit staatlichen Geldern zu päppeln.
Haben Sie diese Themen auch auf dem letzten Chaos Communication Congress, der ja im Dezember letzten Jahres stattgefunden hat, besprochen? Also ist man da auch mit anderen Hacker-Szenen aus dem Ausland, sprich Osteuropa, Russland, im Kontakt, um zu wissen, wie ticken die dort? Gibt es dort Beziehungen auch zur russischen Regierung und so weiter?
Natürlich gibt es diesen Austausch in der Hacker-Community. Er ist natürlich stärker zwischen den, sag mal, westlichen Hackern, ja, ob die jetzt aus den USA kommen oder den Briten oder auch französische Gruppen. Und also es gibt aber durchaus auch Kontakte nach Osteuropa etwa oder nach Asien. Wir beobachten natürlich auch sehr stark, dass die westliche Welt in diesem ganzen Bereitstellen von Angriffswerkzeugen eine wichtige Rolle spielt. Die großen sozusagen Firmen, die mit solchen Sicherheitslücken handeln oder mit Exploits, also mit Möglichkeiten und Werkzeugen, solche Sicherheitslücken auszunutzen, die sind in der westlichen Welt.
Der Sicherheitsforscher Claudio Guarnieri, der auch auf dem Kongress gesprochen hat, der fordert ja mit Security Without Borders mehr Engagement für die Kleinen, für die Schwachen auch, also ähnlich so wie Ärzte ohne Grenzen, bloß eben im Security-Sektor. Denn eben, Sie haben es angesprochen, im Westen, egal ob jetzt Europa, Deutschland oder eben auch die USA, arbeiten viele Hacker für Regierungen oder eben auch für große Unternehmen, weil da natürlich auch das Geld sitzt, wo man eben Geld verdienen kann. Wie ist das, wenn wir also gen Osten schauen? Ist da der Markt in Osteuropa oder eben auch in Russland einfach schlechter entwickelt, so dass dann die Sicherheitsexperten sich genötigt fühlen, vielleicht auch moralisch fragwürdigere Angebote anzunehmen?
Also zunächst mal hinter die Forderungen und auch in gewisser Weise hinter die Wut und die Empörung, die von Claudio Garnieris Vortrag so ausging, hat er sehr deutlich gemacht, dass ihn empört die Entwicklung und dass er möchte, dass es sich ändert, kann ich mich vollständig stellen. Und ich glaube, dass es sehr viele Hacker am Chaos Computer Club und der europäischen Hackerszene gibt, die das genauso sehen. Wenn man einen Blick wirft nach Osteuropa, insbesondere nach Osteuropa, dann sind ja mehrere Kennzeichen dort sehr typisch. Zum einen ist die mathematisch-technische Entwicklung ein bisschen anders, aber vor allen Dingen auch die Bildung sehr gut. Also wenn man zu jungen Leute oder auch jungen Studenten blickt, die sehr viel mathematisch-technisches Wissen haben im Vergleich. Und dann gibt es natürlich dort auch Märkte, die entstehen im Sinne von einer IT-Wirtschaft. Ich denke aber dennoch, dass man den Blick nicht nur nach Osteuropa richten darf. Die großen Händler von solchen Sicherheitslücken, die aber auch Exploits mitverkaufen, also die Werkzeuge, um diese Sicherheitslücken auszunutzen, die sitzen in Westeuropa, die sitzen in Israel, die sitzen in den Vereinigten Staaten. Das liegt aber natürlich auch daran, dass hier doch relativ offen betrieben wird. Und in Russland oder in China wissen wir sehr viel weniger über sozusagen den richtigen Schwarzmarkt. Ich denke trotzdem, wir müssen uns in Europa und auch in den USA, in allen demokratischen Ländern immer auch zuerst an die eigene Nase fassen. Denn wir haben demokratische Standards, die sollten wir hier einhalten. Das heißt, immer erst den Blick sozusagen nach Asien oder nach Osteuropa zu richten, halte ich für falsch. Und im Übrigen ist es ja auch eine neue Entwicklung. Ja. Beim letzten Wahlkampf waren es immer die Chinesen. Jetzt sind es plötzlich immer die Russen. Und mir ist dieses Muster zu einfach. Das heißt nicht, dass man die russischen Hacker und deren Methoden nicht auch kritisieren muss, selbstverständlich.
Konstanze Kurz vom Chaos Computer Club über die internationale Hacker-Community und intransparente Geheimdienste im Zusammenhang mit dem neuen Kalten Krieg zwischen den USA und Russland. Das komplette Gespräch mit ihr gibt's übrigens bei uns im Netz auf breitband.deutschlandradiokultur.de.
Wir kommen nun zu John Wilson und seinem Popmix aus Klavier, Orgel und mehrstimmigem Gesang. Julia My Love heißt sein Musikprojekt und In the End heißt der Song, den wir jetzt hören. No, you won't hold me no more, for I have died. Your arms can reach me to land, though they
thank you.
Breitband. Medien und Meinungen.
Und die kommen heute von unserer Kollegin Vera Linz. Hallo Vera, schön, dass du da bist.
Hallo.
Journalisten und Bürgerrechtler, die klagen aktuell gegen ein Gesetz, das Datenhehlerei unter Strafe stellen soll. Gestern haben sie Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht eingereicht. Vera, was genau befürchten Sie?
Ja, Sie sehen die Pressefreiheit bedroht. Da ist die Weitergabe von Daten, die rechtswidrig in ihre Hände gelangt sind, unter Strafe stellt. Also rechtswidrig in die Hände von Journalisten gelangt sind. Und das kann bis zur Freiheitsstrafe gehen. Das Gesetz gibt es seit Dezember 2015. Es wurde gemeinsam mit der Vorratsdatenspeicherung im Oktober 2015 beschlossen. Das hat aber kaum jemand mitbekommen, weil alle auf die Vorratsdatenspeicherung geschaut haben und sich darüber auch zu Recht empört haben. Das Gesetz zu Datenhehlerei wurde eigentlich geschaffen, um es Behörden zu erleichtern, gegen den Handel mit gestohlenen Passwörtern oder Kreditkartendaten vorzugehen. Aber wie Katharina Della Durandai, Juniorprofessorin für bürgerliches Recht an der Humboldt-Universität Berlin erklärt, ist das Gesetz so formuliert, dass investigative Journalisten in ihrer Arbeit eingeschränkt werden können.
Erfasst sind alle Daten, unabhängig von einer Qualität oder Schutzwürdigkeit, die sie aufweisen, solange sie nur durch eine rechtswidrige Tat erlangt wurden. Und damit können auch Daten, die bei einem Leak an investigative Journalisten weitergegeben werden, von dem Gesetz erfasst werden.
Das heißt also, wenn Journalisten die Daten zur Analyse an einen Rechtsanwalt geben oder an einen IT-Spezialisten, machen sie sich strafbar. Katharina Della Durandai hat die Verfassungsbeschwerde mitverfasst und wird als Prozessvervollmächtigte die Kläger in Karlsruhe vertreten.
Wer klagt denn eigentlich genau und was wollen die Kläger erreichen?
Ja, beteiligt sind investigative Journalisten zum einen, wie Hajo Seppelt, der den russischen Dopingskandal aufgedeckt hat, oder Peter Hornung vom NDR, Stichwort Panama Papers, sowie die Organisationen Netzpolitik.org, Reporter ohne Grenzen und die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und Ziel ist es, das Gesetz für nichtig zu erklären oder es so zu präzisieren, dass Journalisten eben ausgenommen sind von diesem Straftatbestand. Eine lustige Petitesse übrigens noch am Rande. Das Gesetz bezieht sich nur auf digitale Daten, die also gespeichert sind in Dateien oder in Datenbanken, während Papierdaten nicht erfasst werden.
Das macht auch ganz gut die Absurdität deutlich. Wenn Sie also zum Beispiel aus einem Ministerium eine PDF-Datei zugespielt bekommen als Journalist, dann dürfen Sie die PDF-Datei nicht an beispielsweise einen externen Juristen weitergeben zur Analyse. Drucken Sie die Datei aber aus, können Sie dieses Papier verschicken. Das ist völlig sinnfrei.
Genau, sagt Ulf Buhlmeier von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Und das heißt, man kann das Gesetz also in Einzelfällen schon umgehen, aber man müsste dann eben Offline-Journalismus betreiben.
Eigentlich. Also einfach mal wieder ausdrucken.
Genau.
Zum Stichwort Datenehlerei passt auch die folgende Meldung. Chelsea Manning, die 2010 damals noch als Bradley Manning Videos und Dokumente kopiert und WikiLeaks zugespielt hat, könnte überraschenderweise doch begnadigt werden. Wie kommt es jetzt zu diesem plötzlichen Umschwung?
Ja, diese geleakten Dokumente, die enthielten ja damals Informationen über Verfehlungen der US-Streitkräfte in Afghanistan und im Irak. Und für die Weitergabe war Manning 2013 zu 35 Jahren Haft verurteilt worden. Und nun heißt es eben überraschenderweise, Manning könnte auf die Begnadigungs-Shortlist des scheidenden US-Präsidenten Obama kommen. Und der könnte vor dem Ende seiner Amtszeit Manning entweder begnadigen oder zumindest das Strafmaß mildern, das meldet NBC News. Allerdings müsste er das bis Donnerstag tun, das ist ja sein letzter Amtstag. Pikantes Detail am Rande, auch hier, sollte es zu einer Begnadigung kommen, wäre WikiLeaks-Gründer Assange bereit, sich in die USA überstellen zu lassen. Assange sitzt ja seit Jahren in der Botschaft Ecuadors in London, um einer Festnahme zu entgehen, weil die USA Assange wegen seiner Leaking-Aktivitäten als eine nationale Bedrohung betrachten.
Ja, bedrohlich klingt auch die Nachricht, dass der Messaging-Dienst WhatsApp doch nicht so sicher sein soll, wie noch Mitte 2016 versprochen. Im April hatte WhatsApp ja eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung eingeführt. Hier schon mal der Spoiler vorab. Alles hinfällig. Was ist denn genau das Problem, Vera?
Ja, der Guardian berichtet, dass eine Hintertür in WhatsApp es Facebook oder aber auch Behörden erlaubt, die verschlüsselten Nachrichten der Nutzer nachzulesen. Diese Sicherheitslücke hat ein Sicherheitsforscher von der Berkeley-Universität in Kalifornien entdeckt. Die Lücke sei zwar nicht Teil des 2016 implementierten Verschlüsselungsprotokolls, sie ermögliche es aber Facebook, neue Schlüssel zu erzeugen, ohne dass der Nutzer das eben mitbekommt. Und damit könne Facebook die Kommunikation mitlesen. Für Kritiker wie zum Beispiel netzpolitik.org ist das ein klares Zeichen, dass WhatsApp nicht vertrauenswürdig ist. WhatsApp hat sich übrigens inzwischen zu Wort gemeldet. Es sei keine Sicherheitslücke, heißt es, sondern eine Designentscheidung. Man würde gegen jede Regierungsanfrage eine Hintertür zu schaffen vorgehen. Und für Netzpolitik zum Beispiel ist das eine klare Aussage von WhatsApp, nämlich die, wir können es, aber wir tun es nicht, versprochen. Und das heißt praktisch, der Nutzer ist nicht sicher.
Danke, Vera. Alle Texte und Links zu den Medien und Meinungen finden Sie wie immer natürlich auf breitband.deutschlandradiokultur.de, genauso wie auch alle Musik, die Sie hier in meiner Sendung
hören. Genau, die sind auch immer nur einen Klick weit entfernt. Die kommt unter anderem heute von einer vierköpfigen Band aus der russischen Stadt Uljanowsk, die viel mehr nach britischer Insel der 90er Jahre klingt, wie wir jetzt hören werden. Denn hier kommt ihr Song Deception. Wir hören Mary Ellie.
Thank you.
Breitband Besprechung.
Der Hype um die dezentrale digitale Kryptowährung Bitcoin geht ja immer weiter. Gerade erst konnte ihr Kurs einen Anstieg auf über 1000 Dollar pro Bitcoin verzeichnen, auch wenn er danach wieder erneut stark fiel. Gerade wegen dieses Auf und Abs sind ja viele Investoren dabei und auch interessiert zu investieren. Dazu tummeln sich auch im Netz immer mehr Geschichten und Mythen um Bitcoin-Millionäre.
Ja, das digitale Gold lockt nämlich eine ganze Menge an Glücksrittern an, aber auch immer mehr zwielichtige Gestalten und auch Geschäftsmodelle. Also anscheinend will man auf den Bitcoin-Rummel aufspringen und das hochtechnische Konzept mit dem passenden Marketing-Sprech dann aufpumpen.
Dienste und Währungen wie OneCoin, JiraCoin oder SwissCoin locken mit enormen Renditen. Kann das gut gehen? Darüber haben wir mit dem Finanzjournalisten Friedemann Brenneis gesprochen. Er betreibt auch das Blog Coinspondent und ist Bitcoin-Experte.
Wir wollten zuerst von ihm wissen, was diese vermeintlichen Kryptowährungen und Dienstleister anbieten, beziehungsweise was sie eben versprechen.
Also es gibt sehr unterschiedliche Modelle. Seit es Kryptowährung gibt, gibt es quasi immer Imitate oder neue Versionen. Und das ist oftmals auch das Geschäftsmodell, das gesagt wird, Bitcoin als die große Nummer eins der Kryptowährung, als die bekannteste Kryptowährung, das ist ja jetzt schon ein bisschen durch. Aber wir haben hier ein vollkommen neues Modell. Und wenn du jetzt einsteigst, wenn du ganz früh mit dabei bist, dann kannst du eben ähnlich große Gewinne einfahren, wie es mit Bitcoin jetzt über die letzten 8 Jahre möglich war. Ich meine, der Kurs ist von 0 auf über 1000 Euro jetzt zum Jahreswechsel gestiegen. Und das ist natürlich ein tolles Argument zu sagen, Bitcoin ist jetzt durch, aber wir haben hier den super Geheimtipp. Und wenn du jetzt früh einsteigst und Geld investierst, dann wirst auch du super reich.
Das Besondere an Bitcoin ist ja die Blockchain, also die dezentrale Datenbank, die dahinter steckt, die auch jede Transaktion einerseits absichert, aber auch vor allen Dingen nachvollziehbar macht. Diese alternativen Coins bieten nun ebenfalls solche Blockketten an. OneCoin beispielsweise schreibt auf seiner Seite, dass sie diese Blockkette sogar als einzige von einem Prüfer testen lassen. Wie kann man denn diese Behauptung einschätzen? Also gibt es da einen technischen Wert oder auch ja, arbeitet diese wirklich nach diesem Blockchain-Prinzip, was sich ja einerseits etabliert, aber auch ja, bestätigt hat in der bisherigen Nutzung bei Bitcoin?
Das ist eben auch ein großes Problem an dem Begriff Blockchain, dass der sehr viel verwendet wird, geradezu inflationär, dass aber sehr viele Leute einfach da rein interpretieren, was sie wollen. Das Besondere eben an der Bitcoin-Blockchain ist, dass sie total transparent ist. Sie wird nicht zentral verwaltet, sondern dezentral. Und das bedeutet eben auch, jeder kann sich den Code angucken, kann gucken, was da passiert. Und es gibt keine einzelne Institution, die den Preis manipulieren könnte oder die Anzahl der verfügbaren Coins, sondern nur das gesamte Netzwerk. Und gerade im Falle von OneCoin ist es so, dass es eben eine zentrale Institution gibt, die diese Informationen über diese eigene Blockkette ausgibt, die bestimmt, wie viele OneCoins oder Tokens es auf dieser Blockchain gibt und die das eben auch manipuliert. Es lässt sich gar kein Wert feststellen bei so einem zentralisierten System, wo einer quasi entscheiden kann, ja, ich sage jetzt mal, ein Token ist ein Dollar wert, aber niemand kann das überprüfen.
Sie haben ja auf Ihrem Blog über diese neuen Coin-Modelle berichtet und dabei zwei Dinge erfahren. Also zum einen, das Interesse ist riesengroß. Die Artikel, die gehören zu den meistgeklickten. Und außerdem das kritische Berichterstattung von diesen Vertretern der neuen Bitcoin-Modelle nicht erwünscht ist. Was ist passiert?
Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich da überhaupt Bericht erstatte und wurde auch vorher gewarnt. Und andere Blogger haben halt auch gesagt, dass sie sofort abgemahnt wurden. Und ich habe halt versucht, eigentlich nur die Quellen zusammenzutragen, die es im Netz gibt, nämlich dass in Ländern auf der ganzen Welt eben die Finanzaufsichtsbehörden ermitteln gegen die OneCoin-Modelle. Die kritische Berichterstattung einfach zu bündeln an einem Ort und mich gleichzeitig aber möglichst wenig angreifbar zu machen gegen Abmahnung, indem ich keine Tatsachen behaupte, die ich nicht belegen kann. Dann ging die Leserzahlen wirklich richtig durch die Decke. Also von einem Tag auf den anderen haben sich die Zugriffe verzwölffacht, was einfach zeigt, dass dieses Interesse an gerade dem Keyword OneCoin ganz enorm groß ist. Und dann kam zwischen Weihnachten und Neujahr eben eine große DDoS-Attacke auf meinen Webserver. Das heißt, es wurden so viele Anfragen, vermutlich durch ein Botnetz, auf die Webseite gesteuert, dass diese erstmal zusammengebrochen ist, was halt für so eine kleine Seite wie meine eigentlich eher untypisch ist.
Das heißt, dort wurde offensichtlich versucht, die kritische Berichterstattung zu untersagen bzw. das nicht mehr verfügbar zu machen. Allerdings sind Sie ja nicht die Einzigen, die das kritisieren bzw. davor warnen. Etablierte Institutionen wie zum Beispiel Finanztest raten auch ab, dort zu investieren. Trotzdem gibt es offenbar viele Leute, die dieser Dienst interessiert, die dort auch Geld tauschen gegen womöglich wertlose Zeichenketten letztendlich. Woran liegt denn diese, kann man fast schon sagen, Blindheit der Nutzer Ihrer Meinung nach?
Es wird halt sehr professionell vertrieben, diese Systeme. Bitcoin kam von der technischen Seite und jeder, der damit was machen wollte, musste sich da so ein bisschen reinfuchsen. Solche Systeme wie OneCoin und selbst davon gibt es schon noch ganz viele Variationen, die setzen halt von Anfang an auf super einfache, verständliche Informationen, teilweise auch Falschinformationen. Und es werden halt unglaubliche Versprechungen gemacht mit Gewinnabsichten oder Gewinnoptionen, die gar nicht möglich sind, mathematisch.
Also wenn man das zusammenfasst, hat man den Eindruck, es wird also vorgegaukelt, da gibt es eine ganz tolle neue Währung, man weiß aber eben nicht so genau, was dahinter steckt. Berichterstattung ist auf der anderen Seite auch nicht so gewünscht. Wie geht man jetzt am besten mit diesem Problem um? Also vielleicht auch gerade dem Problem der Desinformation.
Da sind zum einen wirklich eigentlich auch die staatlichen Institutionen gefordert. Es gibt einen Bericht im Spiegel aus dem letzten Jahr, Frühsommer, wonach die BaFin eben auch OneCoin untersucht. Aber seitdem ist einfach nichts passiert. Wichtig ist halt eigentlich, dass die Leute sich bewusst machen, dass niemand ihnen Geld schenkt, erst recht nicht im Internet, und dass sie selber kritisch das sehr hinterfragen und in nichts investieren, was sie selber nicht verstanden haben. Und da kann sich jeder fragen, habe ich dieses Kryptowährungssystem Bitcoin verstanden? Dann könnte ich mich vielleicht auch mit anderen Systemen beschäftigen, weil Kryptowährung an sich ist kein geschützter Begriff und der kann halt zwei Bedeutungen haben. Zum einen kann dieses Krypto für Kryptographie stehen, wie es eben bei Bitcoin ist. Es kann aber eben auch für ein sehr kryptisches Geschäftsmodell stehen, und das ist eben bei vielen anderen Modellen der Fall, und da ist die Gefahr sehr groß, dass man seinen kompletten Einsatz verliert.
Also lieber Finger weg von OneCoin und Co. Friedemann Brenneis vom Bitcoin-Blog coinspondent.de. Vielen Dank für das Gespräch. Christian, hast du denn wenigstens Bitcoin? Die sind
leider
ja tatsächlich
nicht
eine ganze Menge wert.
Leider nicht. Also ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Wir haben bei Breitband das erste Mal im Mai 2011 über Bitcoin berichtet. Da war ja Bitcoin auch schon knapp 2 Jahre alt. Hätte man mal machen können, ne? Dann wären wir jetzt alle reich. Aber andererseits würde das A, journalistisch auch nicht sauber sein, wenn man über was berichtet, worum man selber investiert. Das hätte man natürlich vorher komplett transparent machen müssen. Mhm. Und davon abgesehen hätte man es gar nicht wissen können. Und B, wie wir gerade gehört haben, sind diese Investments in digitale Währungen nicht unbedingt immer die beste Idee.
Aber wir haben noch eine gute Idee, nämlich die nächste Netzmusik. Und zwar von Roland Graffé, der sucht sie bei uns immer aus. Und zwar jazzig-poppige Klänge von Andrew Boylan alias OK Echo. Der beschäftigt sich in dem folgenden Song mit dem Öffnen eines Briefes. Open a letter.
When you're out at night and thinking quiet. Taste the chemistry and lie out loud. I don't think this happens on its own. At least not right away. It's more fun to open a letter when you don't know what's inside. It's less fun to open a letter when you know. It's more fun to open a letter when you don't know what's inside. It's less fun to open a letter when you know. When you're paralyzed by what you could have been, but you take in action as your medicine. I don't think this happens on its own. Happens on its own, no. When you can't admit that you've already lost your chance.
allows you secrets that just can't be happenstance. I don't think this happens on its own. I know this doesn't happen on its own. It's more fun to open a letter when you don't know what's inside. It's less fun to open a letter when you know. It's more fun to open a letter when you don't know what's inside. It's less fun to open a letter.
Computerspiele, die gibt es in vielen verschiedenen Genres, Ego-Shooter zum Beispiel, Echtzeit-Strategiespiele, Simulation oder auch Adventure. Und ob man dabei gegen Gegner kämpft und diese auch umbringt, ist oft eindeutig geklärt. Ego-Shooter sind klar Action-Spiele und da gibt es virtuelle Schlachtfelder. Puzzlespiele sind meist eher friedlich.
Stealth-Action-Games bieten eine Auswahl. Hier kann der Spieler entscheiden, ob er seine Gegner umbringt, sich an ihnen vorbeischleicht oder sie durch einen Betäubungspfeil oder sowas wie den Spock-Griff bewusstlos macht.
Und unser Spieletester Markus Richter, der ist mit sich ins Zwiegespräch gegangen, warum er bei Ego-Shootern gar kein Problem damit hat, scharenweise Gegner abzuknallen, aber bei Stealth-Action-Games zögert.
Okay, lassen Sie mich gehen. Ich würde an Ihrer Stelle etwas Hardware mitnehmen. Zur Sicherheit.
Ja, das stimmt, aber bitte kein Maschinengewehr. Denn im Jahr 2029 ist die Welt nach den Unruhen zwischen Cyborgs und Menschen zwar in Aufruhr, aber ich spiele Deus Ex Mankind Divided natürlich nicht tödlich. Ich schleiche als Geheimagent durch das heruntergekommene Prag und würge meine mannigfaltigen Gegner von hinten bewusstlos. Polizisten, Terroristen, Gangster, niemand muss sterben. Ich bin quasi Hippie James Bond.
Wir haben da drin einen UC und es ist vielleicht leichter, seine Tarnung zu wahren, wenn er am Ende nicht der Einzige ist, der noch atmet.
Gut mitgedacht.
Oh, wenn ich das schon höre. Nein, du bist kein Blumenkind. Du bist Adam Jensen, einer der gefährlichsten Cyborgs auf der Erde. Ein Mensch, der sich das Waffensystem Typhoon einbauen lassen kann. Eine körpereigene Rundumschussanlage. Du bist eine Kampfmaschine. Handle entsprechend.
Nein, 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 ich bin eben keine Mordmaschine. Die Gegner sind ja meist Wachen, Schergen, Angestellte. Ja, sie wollen mir Böses, aber sie haben ja wahrscheinlich gar keine andere Wahl. Sie sind die Opfer des Systems. Deswegen ist es doch viel besser, ich schleiche mich an, schlage sie bewusstlos und überlasse sie dann dem Schicksal.
Dem Schicksal? Was glaubst du denn, was dann passiert?
Erinnerst du dich noch an Dishonored 2? Diese schöne, viktorianische Welt voller Ratten, die leider die bewusstlosen Wachen, die du da hingelegt hast, auffressen. Und mal davon abgesehen, wie war das noch in Watch Dogs 2?
Big Brother arbeitet nicht mehr allein. Tausende Little Brothers verfolgen und sammeln jeden ihrer Schritte für ein komplettes, digitales Profil von ihnen, das gekauft, verkauft oder gestohlen werden kann.
Lass es mich dir in Erinnerung bringen. Eine Welt, die der unseren gleicht, San Francisco, du bist Elite-Hacker, kannst schleichen, hast zahlreiche technische Überwachungsspielzeuge und sogar Drohnen, mit denen du die Gegner ablenken könntest, aber stattdessen hast du die Leute schlicht und einfach umgenietet. Ich hab's gewusst, tief in dir bist du doch ein Mörder.
Markus, was hast du gemacht?
Was meinst du? Ich hab euch die Tür aufgemacht.
Hier wird geschossen. Ja, entschuldige mal, genau so war es. Das ist nämlich was anderes in Watch Dogs 2. Da waren die Gegner einfach tumbe Tötungsmaschinen. Das Spiel tut so, als wäre es in einem ganz realen San Francisco angesiedelt, nur halt ein bisschen mehr Zukunft und dann haben halt plötzlich alle Waffen. Und es ist egal, ob Filmset, Villa oder städtische Versorgungseinrichtung, bei der kleinsten Störung wird sofort auf mich geschossen, um mich zu töten. Das sind dann halt keine Charaktere mehr, das sind Schießbudenfiguren, die das Spiel mir da anbietet. Und wenn es mir so eindeutig keine Wahl lässt, dann halte ich halt auch einfach drauf.
Es ist gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf.
Apropos Kampf, darf ich nochmal an Dishonored 2 erinnern? Da bist du erst ganz sorgsam und unentdeckt durch die Level geschlichen, hast immer schön bewusstlos gewirkt, ja, niemanden umgebracht. Aber dann, auf einmal in diesem einen Palast, da hast du schneller Leute ermordet, als man Gnade rufen konnte.
Ja, Moment mal, die haben da Menschen umgebracht und misshandelt, ja? Und die haben mich dort ohne Wenn und Aber angegriffen. Klar, die sind alle Teil des Systems und stehen unter Druck, aber sie könnten ja auch mal daneben schießen. Irgendwann hat man halt die Nase voll und immerhin, den Blutfliegen-Zombie habe ich verschont.
Oh, wieso das denn jetzt schon wieder?
Naja, der arme Mensch wurde ja von Blutfliegenparasiten befallen, also quasi ferngesteuert. Der kann doch wirklich nichts dafür. Mein echter moralischer Kompass sagt einfach immer, auch im Spiel töten ist tabu. Aber im Spiel sehe und ergreife ich auch die Möglichkeit, mich manchmal bewusst gegen meinen moralischen Kompass zu entscheiden, einfach um diese Erfahrung machen zu können, wie das ist. Aber weil er trotzdem da ist, der moralische Kompass, führt das halt manchmal auch dazu, dass ich denke, den bringe ich jetzt nicht um. Der wird mit einem Betäubungspfeil aus dem Weg geräumt. Ich bin doch kein Unmensch.
Also, verstehe ich das richtig? Manchmal ist es okay, im Computerspiel Leute umzubringen und manchmal nicht? Aber gleichzeitig glaubst du daran, dass Töten in Computerspielen total in Ordnung ist, weil es menschliches Handeln in der echten Welt nicht beeinflussen kann?
Genau, ich sehe es so. In Spielen, in denen sowieso alles explodiert, genieße ich die Action und ja, die darf auch blutig sein. In Spielen aber, die mir tatsächlich eine Wahl lassen, möchte ich auch damit spielen können, gut oder böse zu sein. Und auch wenn ich glaube, dass ich nicht vom Killerspieler zum Amokläufer werde, das Was-wäre-wenn der moralischen Abwägung im Spiel fühlt sich trotzdem echt an. Man könnte also sagen, es ist eine echte emotionale Erfahrung in einer virtuellen Welt.
Ja, die multiplen Persönlichkeiten von Markus Richter, wenn er Computerspiele spielt. Verrückt. Christian, wie ist es bei dir? Geht es dir beim Spielen ganz genauso?
Also früher ging mir das tatsächlich auch so. Auch, ich kann mich erinnern, dass im Kinderzimmer doch einige Controller umherflogen, wenn ich mich geärgert habe und erschossen wurde oder jemand anderen nicht getroffen habe. Obwohl ich ja eigentlich doch eher friedlich bin. Ne? Aber
das stimmt.
Damals war das ja auch so, dass man in einem Raum saß und zusammen oder gegeneinander gespielt hat. Da war ja auch noch eine gewisse soziale Kontrolle da, die irgendwie eine Rolle gespielt hat. Rein virtuell ist man da wahrscheinlich enthemmter, wie wir gerade gehört
und
haben.
Dann doch nochmal richtig durch, genau. So wie Markus Richter in seinem Alter Ego.
Also
auch.
Soziologisch ist übrigens auch höchst interessant, dass ja die Rolle bei Ego-Shootern ganz klar ist. Ne? Also dieses Rumballern und Schießen wird ja erwartet von dieser Rolle und als Spieler verhält man sich eben entsprechend der Rollenerwartung und bei Spielen, die gar keine klare Rolle vorgeben, setzen dann halt eventuell andere vorab sozial erlernte Muster ein. Also das ist eine ziemlich interessante Beobachtung, die ich gerade gemacht habe.
Ich komme damit einfach mal zurück auf meine Rolle als Moderatorin, denn ich habe da die Rolle, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Breitband schon wieder sich für heute verabschieden muss. Wir, Christian Konradi und Theresa Sickert, bedanken uns fürs Zuhören und auch natürlich fürs Mitdenken. Im Anschluss geht es gleich weiter mit den Nachrichten und dem Theatermagazin Rang 1 mit Susanne Burkhardt.
Und da geht es heute um ein Theaterprojekt von Hollywood-Star Tim Robbins, der die Bühne für den gesellschaftlichen Diskurs öffnen will. Klingt interessant, sollten Sie auf jeden Fall dranbleiben. Zum Schluss geht's nach London zu Sam Gayton alias Love's Young Dream. Wir hören seinen Song Smash und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
Wow, man.